Hackhand! Hackhand!
Das ist nur ein Goal!
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstischler.
Lacht von mir nicht! Mit Respekt!
Ich habe fertig.
Welcome back zum Doppelsturm. Neue Woche. Ganz ein neues Format, irgendwie mit zwei unterschiedlichen Gästen, die wir haben heute können einladen können. Sogar der eine extra früh aus Paris eingeflogen. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben in unserer Geschichte. Und dann haben wir noch einen weiteren Gast, den Tim Grimm. Könnt ihr vielleicht euch gerade beide schnell vorstellen? Willst du, Tim, willst du anfangen?
Ja, voll. Also ja, es gibt so gross zu sagen. Ich bin ein Fußballfan, verfolge den Schweizer Fußball schon länger. Vor allem auch im Sporttipp-Bereich tätig. Und ja, GC-Fan aus Zürich. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier dabei bin. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen viel Basler hat. Aber ist doch gut, mal auch mit denen mal sich ein bisschen austauschen. Bei denen läuft ja relativ viel momentan.
Yes. Sehr gut. Aber beim Sport läuft es soweit?
Weniger. Aber ich komme vielleicht später nochmal zurück.
Sehr gut. Gut, kommen wir zum weiteren Gast, Toni Bauer. Eben, wie vorher schon angedeutet, direkt aus Paris eingeflogen. Kannst du dich noch vielleicht schnell dich noch kurz vorstellen?
Ja, selbstverständlich. Ich bin der Toni Bauer. Linus, danke mal für die Einladung zu dem Podcast. Nicht eingeflogen, bin mit dem Zug zurückgekommen von Paris. Einfach FYI, eine kleine Korrektur. Bekanntlich hier in Zürich Basel-Fan, seit ich 6 bin. Und seit neuestem Jahr auch ein sogenannter Weltmeister. Ich glaube, der Tim Grimm würde auch vielleicht ein bisschen schmunzeln. Seit 2-3 Jahren eher nicht so erfreut, was momentan zu Basel am Laufen ist, aber natürlich immer sehr hautnah das Ganze am Weiterverfolgen und natürlich erstrebt auf bessere Zeiten. Also ja, hoffen wir es zumindest natürlich.
Sehr gut. Yes, und eben der Dritte im Bunde, der Tim, halt wie immer. Also der Waldvogel.
Ja, zusammen. Toni, geh dir ein bisschen vor, wie bist du Basel-Fan geworden? Beim Linus wissen wir es mittlerweile, aber wie ist bei dir da passiert als Zürcher?
Ist eine gute Frage. Ich werde immer mit dieser Frage konfrontiert. Das hat damit zu tun, dass meine Eltern früher zu Basel gelebt haben. Also ich bin in Zürich geboren, aber meine Schwester ist eigentlich in Basel geboren und mein Vater ist irgendwie dann ein Anhänger geworden, hat er mir das ein bisschen weitergegeben, weitervermittelt. Und seit ich 6 bin ich dann immer mit der Zeit immer mehr in Kontakt gekommen mit dem Verein und habe mich damit können identifizieren und mich entsprechend abgewendet von den Zürcher Vereinen, die bekanntlich ja schlechter sind als uns.
Sehr gut, also schon mal ein happiges Statement gerade von Anfang an.
Vielleicht gerade noch schnell etwas dazu. Also ja, es gibt ja relativ viele Basel-Fans hier in Zürich, ist eigentlich noch interessant. Hast du dir schon überlegt, auf Basel zu ziehen oder so?
Sagen wir es mal so, ich bin einer von den wenigen Zürcher, der entsprechend doch eine gewisse Sympathie für die Stadt hat, das ist ja so. Zürich ist per se schon mein Zuhause, aber wenn das Geld mal rum wäre, definitiv mal eine Wohnung zu ziehen, zu Basel wäre sicherlich mal ein Thema, ja.
Nice, nice.
Eben super, dass wir diese Woche einen weiteren Basel-Fan in dieser Runde haben, gerade nach dieser turbulenten Woche in Basel, wo wir letzte Woche am Dienstag unseren Podcast publiziert haben. Und sind dann wenige Stunden vergangen, wo dann die News gekommen sind, dass der Alex Frey nicht mehr der aktuelle Trainer ist, sondern dass der aktuelle Sportdirektor Heiko Vogel den Job übernimmt, für einen Moment, interimistisch, aber man noch nicht genau weiss, wie lange das eigentlich sollte denn sein. Was ist deine Meinung dazu, Toni? Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Also sagen wir es mal so, Emotionen und gewisse Inspiration und Admiration für den Alex Frey auf die Seite gelegt. Ich bleibe eigentlich dabei bei meinem anfänglichen Statement, dass ich glaube, das Potenzial, um ein guter Trainer zu werden, hat er immer noch. Die Frage diesbezüglich war mehr, ist er schon ready für so einen gewaltigen Schritt von eher einem kleineren Verein wie der FC Winterthur, gerade momentan die Belastung FCB auf sich zu nehmen. Den Schritt per se zur Entlassung habe ich verstanden. Es hat keine Entwicklung gegeben mit dieser Mannschaft. Die Resultate haben natürlich nicht gestimmt. Was spielerische angeht, bin ich aber der Meinung, hat es auch sehr gute Spiele darunter gegeben, wo man doch den Abdruck frei gesehen hat. Aber ich muss sagen, den Schritt zur Entlassung habe ich verstanden, aber wieder mal ist das Timing einfach meiner Meinung nach komplett misslegen. Und ja, Heiko Vogel bringt eine gewisse Nostalgie zurück, aber ich bin der Meinung, der sportliche Bereich muss wirklich mal wieder korrekt und richtig und akribisch unter die Lupe genommen werden.
Was ich einfach noch bemunternswert gefunden habe, ist einfach, dass am nächsten Tag dann gerade noch weitere zwei Personalentscheidungen getroffen worden sind, dass der Kaderplaner Philipp Kaufmann entlassen worden ist und zusätzlich noch der Chef-Scout, ich glaube Max Legat, wo ich dann auch vor ein paar Tagen noch Kontakt hatte, wegen etwas anderem, habe ich sehr speziell gefunden, dass dann die Personalentscheidungen auch noch gerade gleichzeitig getroffen worden sind. Also hat mich gerade so ein bisschen nach einem Rundumschlag gedunkt. Und eben, wie du es eigentlich richtig sagst, ich finde auch den Zeitmoment ja, sehr speziell. Es hat mir die ganze Vorbereitung durchgemacht. Also die ist ja ewig lang gegangen. Also jetzt von der WM hat man, glaube ich, 3 Monate Zeit gehabt insgesamt, etwa, um mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und dass man jetzt gerade gefühlt nach 2-3 Spielen, wo es halt nicht mehr so funktioniert, aber spielerisch eben gute Ansätze sind ersichtlich. Ja, eben, dass man da gerade in den Schluss zieht, finde ich, hat man eigentlich auch wenig gelernt aus der letzten Saison, wo man eigentlich genau das gleiche Schema gesehen hat.
Also genau, absolut einverstanden. Ich tue eigentlich den FCB jeden Tag verfolgen und ich sehe einfach da wieder parallel auch zu der Entlassung von Patrick Rahmen, wo man auch diskutiert hat, allfällige Entlassung in der Winterpause. Man hat es dann nicht gemacht und dann 2, 3, 4 Spiele später ist es dann dazu gekommen, damals auch eine Woche vor einem wichtigen Meisterschaftsspiel, Meisterschaftsentscheidend gegen den FC Zürich damals. Und ich sehe da Parallelen und ich sehe da eine gewisse Ungeduld bei einem David Degen, wo eigentlich langsam aber sicher sehr fraglich ist. Und zwar, will ein Trainer jetzt, wenn wir eben über potenzielle Nachfolger reden, so eine Belastung auf sich nehmen, fast alle Christian Constantin beim FC Sion, wenn man ja dementsprechend gar nicht den Support und das Backing hat von der Chefetage. Ich muss leider sagen, als Basler, das stimmt mich überhaupt nicht positiv im Moment. Mich nimmt es jetzt eigentlich Wunder, was ihr dazu sagt.
Wenn ich das dazu sagen, finde ich es eigentlich nicht nur die Situation, die du jetzt ansprichst für einen potenziellen neuen Trainer, ist nicht nur durch David Degens Verhalten und seine, ja, nicht Lernfähigkeiten, wie du sagst, genau wieder 1:1 Wiederholung von der Geschehnisse vom letzten Jahr, sondern auch wegen der ganzen Situation durch den Heiko Vogel, dass er, ja, weil er schon vorher eigentlich auf der Bank geguckt ist, seit er in Basel angekommen ist und als Ex-Basel-Trainer zu erfolgreichen Zeiten ja sowieso schon einen gewissen Druck sich auf den Alex Frey ausgeübt hat. Und jetzt eben, wir kommen später noch dazu, aber jetzt sein erstes Spiel, er als Cheftrainer, haben sie gewonnen. Und wenn sie jetzt noch 1, 2 mehrere gewinnen in den nächsten 3, 4 Runden, dann ja, wird er auch noch eine Weile der Trainer bleiben. Und für das machst du eigentlich als, ja, für jeden Nachfolger machst du es unmöglich, um da irgendwie können der Erwartungen gerecht werden. Und wenn er dann weiterhin auf der Bank sitzt und vielleicht irgendwie, wenn es mal nicht läuft, auch anfängt aufzustehen, laut werden, ja. Andererseits, es gibt nur 10 Jobs als Trainer in der Super League und es ist immer ein begehrter Job beim FCB. Nach wie vor ist es ein begehrter Job und der Trainer werden. Von dem her glaube ich nicht, dass es wahnsinnig schwierig wäre, um jemanden zu finden. Aber ja, ob es nicht ist vom Format, wo sich der David Degen halt vorstellt, wage ich dann auch zu bezweifeln.
Also aus meiner Sicht ist einfach das extrem fragwürdig, dass man halt die 2 Jobs eigentlich gleichzeitig dort ausführen jetzt. Also aktuell ist man Sportdirektor und gleichzeitig ist man noch Trainer. Und er hat das dann auch in der Pressekonferenz angedeutet, schwierig ist, dass beides irgendwie zu vereinbaren momentan und eben eigentlich auch momentan auf der Jobsuche dann noch ist gleichzeitig und wahrscheinlich in Verhandlungen musste noch treten und dann gleichzeitig sollte noch der Gegner dann analysieren. Ich glaube, das ist dann schon, also das ist schon noch schwierig, das Ganze auseinanderzuhalten. Und was ich mich einfach auch frage, wieso eigentlich er jetzt sich ja, das eigentlich ganz so eigentlich antut. Also er hat von Anfang an eigentlich gesagt, er will das nicht machen. Er ist da angekommen nach Basel zum Sportdirektor zu sein, zum Tirol übernehmen, weil Trainer sein, das hat er jetzt abgehackt. Das hat er jetzt genug lang gemacht und jetzt will er die andere Rolle übernehmen. Aber dass man da jetzt vielleicht nicht David de Gala die Chance gibt, um für ja, ein, zwei Wochen die Mannschaft übernehmen oder einen Martin Andermatt, der auch noch im Trainerstab ist, der auch sehr erfahren ist, finde ich schon auch sehr, sehr speziell. Und ich habe eher das Gefühl, also meine persönliche Meinung, dass der Heiko Vogel auch noch ein bisschen wollte, ja, seine Stärke wollte, gegen aussen präsentieren, dass er auch durchgreifen kann, dass er schon die erste Personalentscheid getroffen hat, jetzt auch mit der Umstrukturierung. Ja, finde ich schon sehr speziell, das Ganze.
Ja, vielleicht eben auch noch gerade jetzt zu dem Thema. Also Basel ist für mich jetzt seit 2 Jahre einfach und immer mehr einfach wirklich ein Chaos-Club. Ich glaube, es blickt auch keiner mehr da genau durch. Die Strukturen dort mit dem Degen und allem, das ist ein Durcheinander. Und jetzt auch, wenn es um den Nachfolger geht, ich habe auch schon beim Alex Frey gedacht, es ist einfach zu viel Druck rum. Ich würde mal auf einen Trainer setzen, wo aus dem Nichts kommt, wo noch keinen Namen hat. Weil jeder andere macht sich dort eigentlich seinen Namen kaputt und der Druck ist zu gross. Mal etwas Neues probieren, irgendjemanden Jungs holen. Und wieso kann das nicht weitergehen? Das ist auch schade für den Schweizer Fußball, der FC Basel. Ich sage, die werden nicht absteigen, aber es macht einfach das IB, ist ganz allein oben. Basel ist irgendetwas. So kann es nicht weitergehen, ja.
Ja, ich kann eigentlich ehrlich gesagt, ich kann da nicht viel entgegensetzen. Das Problem ist, mit einem jungen, unerfahrenen Trainer per se hat es ja schon einen Versuch gegeben mit dem Guillermo Abascal. Ist nicht gerade so erfolgreich gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hat man zwei Komponenten, die man jetzt meiner Meinung nach muss ein bisschen analysieren. Zum einen ist die finanzielle Komponente. Ist man gewillt, vielleicht doch nochmal einen finanziellen Hebel zu setzen, um vielleicht einen erfahrenen, erfolgreichen Trainer zu holen, wie damals ein Alfred Schreuder ein Thema war, der ja jetzt bei Ajax entlassen worden ist. Oder will man nur mal auf ein Gamble setzen, eben einen jungen, eher No-Name-Trainer holen, der aber dann entsprechend mit jungen, hungrigen Spielern arbeiten will. Das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich als Hauptpunkt, wo mir letztens durch den Kopf gegangen ist, das ist einfach das Fußballbusiness. Der Trainer steht immer als erstes blöd da. Aber die Zusammenstellung von dieser Mannschaft ist nämlich auch sehr interessant. Und mit dem kann ich mich, to be honest, nicht so gut zurechtfinden. Das Talent, das Kader per se, ist eine Mannschaft, die müsste um den Titel mitspielen. Aber wenn man nur Leihspieler holt und eine gewisse Transferpolitik an den Tag legt, die meiner Meinung nach nicht nachhaltig ist, kann das einfach langfristig nicht funktionieren. Auf lange Dauer und eine Saison ist ein ganzes Jahr. Und wenn man ständig 20 neue Spieler blöd sagt, holt und wieder 20 abgibt, wie will man dann Automatismen und Mechanismen in der Mannschaft aufbauen als Trainer? Sprich, ich sehe keine klare Philosophie, ich sehe keine klare Struktur und wo der David Degen, seitdem er an Bord ist, sogar schlechter ist als Bernhard Burgener, und ich will es so krass formulieren, ist ganz klar die offene und transparente Vereinskommunikation. Und da tut mir leid, Herr Degen, sind Sie in den letzten Jahren etwas vom Katastrophalsten, was ich eigentlich bei einer Vereinsführung gesehen habe.
Ja, ich kann absolut mit dir einig, Toni, und auch eben die ganze wirre Planung, es kommt einem zum Teil so ein bisschen vor, als wäre der Degen irgendwie ist im Keller und will Football Manager spielen und irgendwie einfach hat so ein all sein Geld da drin und schaut, okay, wo gibt es sonst noch einen Jungen, wo man irgendwie kann etwas daraus rausholen. Und ja, es geht einfach überhaupt nicht auf, weil einfach das ganze Chaos drin ist, Kommunikation schlecht ist, auch keine Kommunikation wahrscheinlich da ist mit dem Trainer oder mangelnde Involvierung vom Trainer. Ja, und noch schnell zu deinem Punkt von vorher, Linus. eben, man hat am nächsten Tag hat man noch den Kaderplaner und was ist am Magazis seine Funktion gewesen, sorry?
Max Legat, der ist Chef-Legat.
Chef-Legat, genau. Du holst dich einen neuen Sportdirektor im Winter, einen Ex-Trainer, machst ihn dann quasi ein paar Wochen später bereits zum Trainer. Gleichzeitig hat er aber den Auftrag, um einen neuen Trainer eigentlich zu finden, weil er ja selber den Job eigentlich gar nicht mehr machen will. Und einen Tag später entlässt noch zwei führende Kräfte, wo sonst quasi noch gewisse Aufgaben von einem Sportchef eigentlich müssen ausführen. Aber ja, FCB-Tour-Thema, also, Büssen-Podcast, das bleibt mich so bleiben.
Man kann es gar nicht vermeiden irgendwie. Eben, der Philipp Kaufmann, die Entscheid, der Personalentscheid kann irgendwann durch und nachvollziehen, weil er eigentlich auch so ein bisschen die ähnliche Rolle vom Vogel eigentlich eingenommen hat früher und wahrscheinlich jetzt vielleicht überflüssig ist in dem Team. Jetzt ein Legat verstehe ich jetzt weniger in dieser ganzen Konstellation aus dem Grund, dass man den erst neu geholt hat. Das war ein Entscheid vom Degen. Damals hat man den Rudi Zbinden gehabt, den hat man dann auch wieder eine Reihe weiter hinten angestellt im Scouting-Bereich. Also der hat nicht mehr die Chefrolle dann gehabt. Also der ist vom Sportdirektor zum Chef-Scout und jetzt irgendwie als normaler Kanik-Scout wieder zurückgestuft worden. Dass man jetzt den entlassen hat, finde ich schon auch sehr bemerkenswert. Und das ist jetzt, ich glaube, jetzt der ist vielleicht 1,5 Jahre in diesem Amt gewesen und dass man das alles wieder auf den Kopf stellt, ja, also verstehe ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und eben, ich meine, am Ende ist das alles immer mit Geld verbunden, das Ganze. Und dort, ja, hat man anscheinend ja nicht genug. Und das, was man einfach auch sonst immer im Hintergrund mitbekommt, dass man halt momentan auf Investorensuche ist. Und das ist einfach für mich eigentlich das grösste Problem eigentlich aktuell, dass ich das Gefühl habe, dass der Degen finanziell so viel Geld von seinem privaten Vermögen in den Club reingesteckt hat, dass er, ja, also wenn nächstes Jahr nochmal so einen Verlust geschrieben wird, ja, dann muss er wahrscheinlich seine Anteile verkaufen oder wird auch seine Macht dann halt kleiner im Verein, weil er halt automatisch seine Aktien muss dann veräussern oder ja, andere Investoren muss an Bord holen, die dann aber auch dann halt etwas zu sagen haben wollen. Genau. Aber ja, genug zu dem. Vielleicht was ich noch persönlich spannend fände, was ihr für Kandidaten jetzt auch seht, die vielleicht auch realistisch sind, die der FC Basel könnte holen als Nachfolger für den Heiko Vogel. Oder die andere Option ist halt, dass der Heiko Vogel vielleicht eine längerfristige Option wird und dass man dann halt vielleicht wieder einen neuen Sportdirektor muss suchen. Who knows?
Also ich sage, scheißegal, wer es holt, wird nicht besser. Also darum holst du lieber irgendeinen No-Name, wo du nicht unnötig Geld ausgibst. Basel, liebe Basel-Fans, tut mir leid, sorry, die nächste Saison, wenn es so weitergeht mit dem Degen und allem, ich meine, nur schon die Probleme, die wir da alles ansprechen, das sprengt auch völlig den Rahmen. Da merkt man ja schon, was los ist. Und wenn sich das nicht ändert, dann ist scheißegal, welcher Trainer. Ich müsste jetzt noch ein bisschen unten durch, aber ich glaube, Basel wird wieder zurückkommen. Basel hat genug Leute, die sich für den Club interessieren. Leider, ja, und die steigen dann nicht ab. Und es kommt dann schon wieder, eure Zeit kommt dann schon wieder.
Ja gut, das mit dem Abstieg, das ist diese Saison eh kein Thema. Es wird ja ab nächster Saison den 12er-Modus geben und so gern, wie ich es hätte, müsste die FCZ eigentlich absteigen nach so einer katastrophalen Saison. Wird aber natürlich nicht der Fall sein, wie wir es ja wissen. Leider. Spannend, to be honest, ich habe per se keine Präferenzen, was neue Trainer angeht, to be honest. Ich wollte einfach, dass es mal raufgeht. Das Problem ist einfach, was ich momentan sehe bei Basel, ist eben die Nostalgie herrscht ein bisschen zu, schwebt ein bisschen zu krass momentan in dem Verein. Eben mit all den ist ein bisschen Vetterli-Wirtschaft das Ganze. Damals mit dem Marco Striller als Sportchef reinholen, unerfahren. Jetzt eben dann nochmal ein Gremium wieder aufbauen. Man holt ihn zurück. Man holt den Heiko Vogel, der nicht klar definiert ist, überhaupt, was seine Sportdirektor-Funktion ist, to be honest. Ich bin der Meinung, wenn sie ihn schon als Sportdirektor holen, dann sollen sie auch mit dem Fahrplan weiterfahren und da jetzt nicht gerade wieder ein ganzes neues System und Struktur umkrempeln. Also jetzt, meiner Meinung nach, ist mal sehr wichtig, dass sie wissen, was ist kurz-, mittel- und langfristig Zielsetzung im sportlichen Bereich und dass sie entsprechend auch einen Trainer holen und finden, die dann die Philosophie dann ausstrahlen. Wer das dann ist, per se, ist mir egal. Aber sie sollen jetzt endlich mal den Weg fortfahren, wo sie von Anfang an kommuniziert haben und nicht da alle drei Spieltage nochmal komplett etwas anderes kommunizieren. Das ist für mich jetzt mal das Wichtigste.
Ja, du, ich habe kein Problem, wenn sie die Philosophie weiterfahren, sagt er ehrlich.
Ich gehe völlig mit dem Team eigentlich einig, dass im Moment wahrscheinlich ja, ziemlich sekundär ist, wer es jetzt noch als Trainer holt, vor allem ja, für den Rest der Saison. Es wird so oder so lange, um irgendwo sich im Mittelfeld bleiben. Saisonziel, zweiter Platz ist auch absolut möglich. Jetzt sind es nur noch 3 Punkte. Ja, und wenn es dann halt nicht so ist, klar, dann hast du vielleicht in der Bilanz ein Problem. Aber eben, es braucht jetzt einfach irgendwie mal, man muss da durchkommen durch die Saison und noch einfach mal wirklich neu strukturieren, neu anfangen. Und ja, und das ist einfach das Wichtigste, weil man muss einfach aus dieser Spirale rauskommen, wenn jetzt schon wieder irgendwie gross etwas Crazies passiert und niemand kommt mehr drauf, schadet dem Club noch mehr. Aber Linus, sollen wir vielleicht langsam mal zum aktuellen Wochenende kommen? Was meinst
du? Ja, aber Fußball ist ja noch. Fußball ist ja noch gespielt worden. Ja, das glaubt man fast gar nicht, aber ich habe gesagt, kommen wir zu den Samstagpartien, wo Grasshopper Club Zürich gegen Genf Servette in Servette eigentlich das Wochenende eröffnet hat. Wo es eigentlich meinst. Am Schluss. In Genf, ja, sorry.
Sorry.
Es tut mir leid, Tim.
Sorry.
Genau, aber eben, Tim, das ist dein Verein, da kannst du sicherlich in die Bresche springen. Wie hast du das Spiel gesehen? Du hast den ganzen Match geschaut, habe ich vorher gehört.
Du, musst ehrlich sagen, also es gibt nicht viel zu sagen. Also GC ist mal top, mal flop. Holen mal 3 Punkte, auch wenn es dann glücklich ist, dann verlieren es wieder. Ich meine, gegen Servette, da wäre jetzt auch das Unentschieden drin gewesen. Beide Teams, es war nichts gewesen. Es gibt wirklich nicht viel zu sagen. Das Einzige ist Moreira gegen Basel top. Jetzt gegen Servette, beim ersten Goal schlecht ausgesehen, beim zweiten auch eher schlecht ausgesehen. Ja, jetzt ist er... Jetzt, was war er? Also gegen Basel war er top, vorher war er einmal flop, jetzt ist er wieder flop, nächste Woche Derby ist er wieder top, also jetzt wieder ein Sieg im Derby und das ist eigentlich wichtiger als jetzt hier in Servette. In Genf, sorry. Ja, es gibt wirklich nicht viel zu dem Spiel zu sagen. Sie kommen zum Penalty aus dem Nichts, machen es 1-1, 2 Minuten später, bekommen es gerade wieder eine. Am Schluss probieren sie noch etwas, bringen den Schettine rein. Nach der Verletzung zurück, der zeigt eigentlich auch nichts. Es war ein trauriger Match gewesen. Ich würde eigentlich gar nicht gross darüber reden. Oder wie habt ihr das gesehen? Ist wirklich spannender.
Ja, nein, eigentlich ähnlich. Ich finde einfach, eben, ich meine, der BDA, eben seitdem er zurück ist, ja, fällt in jedem Spiel auf. Aber was mir eigentlich auch irgendwie auffällt, dass er die Goal irgendwie einfach auch reinstochert. Es sieht überhaupt nicht irgendwie sicher aus und hat extrem viel Glück. Und ich glaube, das ist das 5. Saison-Goal. Und ich glaube, keins davon müsste eigentlich reinkommen. Das 4. Saison-Goal, sorry. Bin gerade korrigiert worden. Ja, eben. Also dürfte eigentlich gar keins in die Richtung reingehen, sondern es sieht alles recht glücklich aus in diesen Situationen. Was ich einfach auch noch bemundenswert finde und was ich das Gefühl habe, was der Contini wirklich dieser Mannschaft dort einproben oder was sie einstudiert, ist halt, wie sie die Penalty rausholen wollen. Du merkst, sobald sie im Strafraum sind, die sind sich irgendwie so auf den Ball stürzt, dass irgendwie noch eine komische Situation irgendwie daraus entsteht. Und ein Dadaschow ist da immer vorderster Front dabei. Der sucht die Zweikämpfe, er macht es dann auch geschickt. Und eben, sie haben dann den Penalty dann auch wieder bekommen.
Und der verwandelt sich auch schön gut. Dann.
Ja, nein, logisch. Aber ich glaube eben, es gibt wenige Ligen, wo so viel Penalty am Wochenende gibt wie in der Schweiz, wo gefühlt eigentlich in jedem Spiel eigentlich zumindest ein Penalty fast gesehen ist. Gerade momentan ist mit der Hands-Regel, die wir ja schon zu genüge angesprochen haben. Genau.
Ja, also ich habe den Match per se nicht live gesehen. Ich habe die Highlights angeschaut, habe natürlich die Match-Analyse durchgelesen. Ich muss sagen, GC eigentlich interessanterweise, muss ich sogar aus Basel-Perspektive sagen, ein paar ganz interessante Spieler. Der Carvalho hat eigentlich wieder mal gezeigt, was er kann mit dem Pfostenschuss, wo sehr gut ausgespielt worden ist. Renato Dadaschow sehr gut angefangen. Die Saison ist eigentlich immer noch Player to be looked at. Ja, ich bin auch absolut der Meinung, GC ist ein bisschen eine Wundertüte diese Saison. Und betreffend Bedia bei Servet muss man auch irgendwo durch sagen, Wettkampfglück erarbeitet, weil Servet spielt doch dementsprechend eine ziemlich gute Saison unter dem Alain Geiger. Und ist auch per se auch kein unattraktiver Fußball, wo sie shootet. Vor allem mit Spielern eben mit dem Miroslav Stevanovic, den ich seit zwei Saisons wirklich sehr bewundere. Und mit dem Grégion Kier, den sie ja damals noch gehabt haben, einen guten Stürmer. Und jetzt haben sie einen Pflücke, der ein gutes Füßli hat. Also der Zuckerpass auf der Bedia ist schon einsame Spitze gewesen, muss man irgendwo durchaus sagen.
Gehe ich absolut mit dir einig, Toni. Und es ist wirklich geil zum Anschauen. Die haben irgendwie alle so ein leichtes Füßli dort vorne. Eben Stefanovic rechts, dann Pflücke, der wirklich Hammerball verteilt. Und auch der Timo De Gonia hat oft sehr gute Tag. Also dort vorne ist echt, wenn man fast meinen, wäre eigentlich noch einiges mehr rauszuholen. Und dann haben sie vorne eben Stoßstürmer wie ein Bedia und ein Crivelli, wo auch wahrscheinlich Superleague-Verteidiger relativ gut vorbeikommen. Und ja, Lino, du sagst jetzt, die Goals sind nicht von grosser Schönheit, aber ich finde, es ist dort trotzdem relativ cool, wenn der Ball so ein bisschen leicht am Moreira so vorbeichippt und solange er dort steht und das Goal macht. Eben, 4 Saison-Goals in 3 Spielen. Ist jetzt nicht verschlechtern. Weil er vorher hat er ja, ich glaube, die ganze Hinrunde mehr oder weniger nicht gespielt, wenn ich mich nicht täusche, weil er sich ja irgendwie den Zeche gebrochen hat oder so in der Vorbereitung.
Nein, genau. Aber eben, Genf Servet hat mit den 3 Punkten haben sie den 2. Platz können erobern. Sehr, sehr entscheidende 3 Punkte gewesen, aber es ist ja alles so eng in dem Mittelfeld. Ja, da geht es relativ schnell gegen Ufe oder auch gegen Hindern dann. Ja, am Samstag war ja das weitere Spiel gewesen, ein sehr entscheidendes Spiel für den FC Basel, jetzt mit dem neuen Trainer Heiko Vogel. Oder ja mal schauen, wie lange der neue Trainer dann. Genau, aber sie haben die ersten 3 Punkte können einfahren im neuen Jahr. Ja, sehr, sehr entscheidende Punkte, glaube ich, im aktuellen Spielgeschehen. Ja, wo wahrscheinlich auch gewisse Ruhe jetzt wahrscheinlich könnte reinbringen in den nächsten 1-2 Wochen. Ja, aber aus meiner Sicht eigentlich am Ende verdient, absolut verdiente 3 Punkte. Aber das Spiel grundsätzlich hat sich jetzt nicht gross unterschieden zu den letzten Wochen, sondern es sind einfach auch viele Chancen leichtfertig hergeschenkt worden, wo man dann nicht konsequent ausgespielt hat. Und dann ist man plötzlich auch 0-1 hinten drin gewesen, wo dann auch wieder ein ehemaliger FC Basel Junior das Goal schießt, wie man das jetzt schon häufiger gesehen hat in den letzten Wochen, finde ich auch irgendwie noch speziell. Aber man hat sich dann irgendwie gefangen und dann hat der Zekiri das Anschlussgoal geschossen. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es dann besser geworden mit dem Amdouni und Novoa, wo glücklich das Goal dann irgendwie noch geschossen hat.
Ja, also gut, zu dem Punkt, ich meine, der Heiko Vogel hat ja jetzt auch nicht gerade sehr viel Zeit gehabt, um gerade eine Mannschaft neu umstrukturieren in dem Sinn. Absolut in der Meinung. Ich meine, die Ansätze haben wieder gestimmt. Das ist eigentlich per se ein guter Match gewesen, aber das mit Effizienz. Das ist etwas, was mich einfach überrascht hat, to be honest, diese Saison. Wir hatten einen Stürmer, einen ehemaligen Top-Stürmer als Trainer gehabt und ich habe mich immer gefragt, was die für Abschlusstraining gemacht haben. Frage mich nicht, wieso das irgendwie bislang nicht so gut geklappt hat. Aber ich bin positiv eingestimmt, dass es sicher irgendwie ein bisschen Turnaround gibt. Also das ist schon mal eine gute Reaktion auf die sehr enttäuschende und dumme Niederlage vom letzten Wochenende. Das ist mein Statement zu dem Match. Und die Qualität, wie wir ja wissen, haben wir definitiv. Und jetzt sollte man einfach Spiel für Spiel das Ganze angehen und aufhören, die hohen Zielsetzungen von zweiten Platz und so weiter. Also ich finde, die Antworten, die der Heiko Vogel an der PK abgegeben hat, sind sehr kurz und bündig auf den Punkt gebracht worden.
Also sorry, Schneider, was Sie haben gesagt, Sie wollen Zweiter werden wieder, oder?
Der Heiko Vogel hat ja der PK gesagt, dass sie wollen wie aufhören über das reden und jetzt einfach Spiel für Spiel das Ganze angehen. Und ich stimme dem zu 100% zu.
Ja. Ist ja alles so nicht zusammen. Also das wäre ja eigentlich noch. Ich meine, FC Zürich könnte sich sogar das Ziel noch setzen. Das sind 9 Punkte.
Absolut, absolut. Eben, die Liga ist alles so nah beieinander. Was aber der Fabian Frede nach dem Spiel dann gesagt hat, noch im Interview, hat mich dann trotzdem noch erstaunt, dass man ja trotz der kurzen Vorbereitung einige Sachen angeschaut hat und ja, irgendwie probiert hat zu verbessern. Und das hat jetzt dann auch anscheinend schon die ersten ja, Früchte getragen. Ja, also mal schauen, wie es dann weitergeht. Genau, kommen wir noch zu dem weiteren Spiel am Sonntag. Ja, wo wollen wir anfangen? Wenn wir schnell zum FC Lugano kommen, wo aus meiner Sicht ja ein sehr, sehr mageres Spiel war gegen den FC Luzern, wo dann am Schluss auch die Punkte geteilt worden sind. Ein 1-1, das 1-1 dann auch durch einen Penalty geschossen wurde. Für mich sehr unattraktiv und ja, ich verstehe es dann auch, dass die Fans dann nicht ins Stadion kommen, wenn man halt so einen Fußball zeigt irgendwie. Ja, Tut mich überhaupt nicht irgendwie anziehen, der Fußball vom FC Lugano. Finde ich sehr mager. Und ja, aber vielleicht haben die noch eine Meinung dazu. Wie siehst du, Toni?
Ja, also attraktiv nicht, aber erfolgreich. Und das ist eben die essentielle Sache. Das war ja damals laut offizieller Kommunikation ja der Fall mit dem Murat Yakin, wieso man ja den Murat Yakin damals beim FCB entlassen hat. Ganz ehrlich, ich würde lieber resultatorientierten, aber erfolgreichen Fußball haben, der auch unattraktiv sein kann, wie attraktiver Fußball, der aber kein Resultat einbringt. Sprich, eben, was der Alex Frey beim FCB gemacht hat, to be honest. Und mager kostet hin oder her. Lugano, Cup-Sieger. Mattia Crocitorti macht einen sensationellen Job. Und Lugano ist immer für gute Lucky Punches gut zu haben. Und sie haben weiterhin spannende Spieler. Der Sanchelar spielt eine riesen Saison im Moment. Kaltblütig die vorne, also wenn er den Penalty wieder reinhält, ist einsame Spitze. Ja, Magerkost, ja, Sunday League, ja, aber erfolgreich definitiv.
Nein, absolut, du hast recht, Toni. Aber ich glaube, ein weiterer Verein, der etwa das gleiche Schema eigentlich verfolgt, der auch sehr resultatorientiert spielt, ist der FC Winterthur, der das auch wieder dem letzten Grund bewiesen hat. Ja, wo hat können den einen Punkt mitnehmen, wo aus meiner Sicht extrem wichtig ist für die Winterthur. Also, die sind noch nicht abgeschrieben und ja, das haben sie wieder clever gemacht. Und haben eigentlich am Schluss auch fast noch die Chance gehabt, dann die 3 Punkte noch mit heimzunehmen, wo dann der Ardo ist, das Goldene geschossen hat. Hat ja auch eigentlich beim 1-1 hätte das Goal eigentlich vorher müssen schon machen. Der Ramisi hat dann noch Glück gehabt, dass er an den Ball nochmal angekommen ist. Ja, aber Winterthur hält sich weiter im Rennen. Ums Mittelfeld haben den Anschluss noch nicht verpasst. Und ja, wird spannend sein, das in den nächsten Wochen zu folgen, wer eigentlich dort sonst noch in dem Abstiegskampf dann vielleicht dann plötzlich noch reinkommt. Ja, aber das absolute Highlightspiel aus meiner Sicht am Weekend ist dann eigentlich in Bern dann vonstatten gegangen. IB gegen St. Gallen. Wie man es eigentlich aus dem letzten Spiel eigentlich immer kennt, Spektakel ist da garantiert. Hat dann auch ja, sehr einen deutlichen Sieg dann gegeben für die Young Boys. 5-1 haben sie St. Gallen heimgeschossen. Aber aus meiner Sicht überhaupt nicht, ja, irgendwie klar gewesen von Anfang an. St. Gallen hat die deutlich grösseren Chancen gehabt. Ja, wie hast du eigentlich das Spiel gesehen, Tim?
Ja, es hat wieder 6 Goal gegeben. Das ist, haltet den Schnitt auf diesen 4,5 Goal im Schnitt, was es gibt bei dieser Partie. Also eigentlich haben wir da, wenn wir ganz ehrlich sind, von den letzten 2-3 Jahren von einem neuen Klassiker reden, wo eigentlich immer die geilsten Spiele geboten haben. Also da kannst du ja, wenn Basel gegen GC spielt, musst du da nicht mehr unbedingt von einem, Entschuldigung, vielleicht nicht die beste Runde, um jetzt das sagen, aber jetzt einfach gerade so im Moment ist das schon, ja, sehr attraktiver Fußball. Und es war auch heute wieder attraktiver Fußball gewesen, mit einem sehr bitteren Resultat von St. Gallen. Also, ich habe vorher mal Statistik angeschaut und eben St. Gallen hat 55% Ballbesitz gehabt, 15 zu 13 Schüsse, 13 zu 6 Eckbälle. Also, ja, es reflektiert nicht gerade irgendwie das Torverhältnis dann am Schluss. Aber ja, am Schluss ist es ein klarer Sieg und sicher auch wegen der verschlafenen zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für IB, einfach sicher nicht in dieser Höhe, weil St. Gallen in der ersten Hälfte locker hätte können, auch in Führung gehen. Und dann, ja, ich würde jetzt nicht wieder aufs Händeregeln eingehen, weil wir das schon die letzten 2 Mal gemacht haben, aber einfach durch einen extrem bitteren Penalty dann in der dümmsten Phase das 3-1 und dort auch so ein bisschen den, ja, den Knickbruch in dieser Situation. Und dann kann man die IB-Stürmer vorne, wenn man die ein bisschen machen lässt, dann gibt es halt schnell mal 5 Gegengol. Das wissen auch andere Teams in der Super League, glaube ich.
Ja, also ich könnte es eigentlich nicht besser formulieren. Neue Klassiker, Fragezeichen, definitiv. Das ist ja als Fußballliebhaber Resultat definitiv zu hoch ausgefallen. St. Gallen, ich meine, unglücklich ja mit diesen 2 Eckball und 2 Lattentreffer. Aber das spricht einfach Band. Erster Punkt, beide setzen auf Kontinuität. Mit dem Zeidler ja schon seit längerer Zeit ja bei St. Gallen an der Seitenlinie, wo einen sehr coolen Fußball spielen lässt. Und bei IB ist einfach die Philosophie, die sie einfach weiterziehen und deswegen auch seit diesen Jahren verdient als Nummer 1 vom Schweizer Fußball angesehen werden. Nicht ganz auf dieser Höhe wie Basel, der 8-jährige Dominanz, aber ich muss sagen,
du musst mal Basel mal ein bisschen auslassen. Jetzt reden wir über IB und so.
Eben, aber IB muss man sagen, eben definitiv für mich schon festgeschriebener Meister. Also die fahren wirklich wie ein Zug einfach da durch die Meisterschaft. Und auch wenn es zu hoch gefallen ist, ich meine, das ist nicht Glück. Das ist alles hart erarbeitet und definitiv verdient in dem Sinn.
45 Punkte sind es jetzt nach 20 Spielen. Das ist schon,
genau.
Ja.
Das ist schon krass. Das ist schon krass.
Ein schlechter Schnitt.
Du hast eine Frage. Hat eigentlich der Iten hat ja das Doppelpack gemacht? Hat er gejubelt gehabt?
Nein, er hat darauf verzichtet.
Okay. Nein.
Ja. Nicht sicher.
Aber vielleicht gerade bei dieser Frage, tut er eigentlich gegen Basel mittlerweile jubeln? Ich glaube schon. Oder?
Ja, also er hat anfangs nicht gejubelt gehabt, so viel ich weiß, aber dann mit der Zeit schon. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich gebe ihm recht, weil wie zur Hölle kann man so einen Spieler abgeben von dieser Qualität? Das ist für mich die Idee und die ist Fragezeichen. Das verstehe ich einfach nicht. Wirklich nicht.
Absolut. Er hat eigentlich 3-mal die Chance bekommen. Bei Basel 2-mal zumindest. Und ja, man hat 2-mal nicht auf ihn gesetzt und irgendwann hat er halt mal den Absprung gesucht.
Jetzt, wo wir das im FCB wären.
Yes, aber ich glaube, das ist gerade eine gute Überleitung zu der alten Rubrik wieder zurück, die wir letzte Woche leider vergessen haben. Oder ja, sind wir irgendwie gar nicht dazu gekommen. Aber Spieler von der Woche, aus meiner Sicht eigentlich der Iten, wo der IB zu dem Sieg geführt hat, wo das wichtige 1-1-Anschlussgoal erzielt hat. Ja, und ja, irgendwie auch die Mannschaft irgendwie vorne führt mittlerweile und ich finde auch, er hat eigentlich so die Stürmerposition Nummer 1 eigentlich mittlerweile bei Bern. Er hat dann eigentlich den Insame eigentlich abgelöst aus meiner Sicht und ist eigentlich dort momentan klar Nummer 1 im Sturm. Was habt ihr für eine Meinung? Habt ihr einen anderen Spieler im Kopf?
Nein, ich hätte auch Item gesagt, aber dass man gerade von Ablösung vom Insame redet, finde ich jetzt vielleicht meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen krass formuliert in dem Sinn. Aber ja, wo, definitiv für mich Spieler von der Woche aus dem Grund, der Insame hat ja nicht von Anfang an gespielt, es war ja der Monteiro gewesen, neben dem Iten und ich meine, der Insame hat es einfach nicht gebraucht und eben, da spricht man wieder von der Qualität von dieser Mannschaft, es hat so viel Breite in diesem Kader, schon abnormal. Lass einen Top-Stürmer raus, hast 2 andere, die die Leistungen bringen und dann tust du immer noch einen FC St. Gallen, der seit 2-3 Jahre wirklich stark sind, 5-1 runterlassen. Also das spricht Bände, ganz klar.
Ja, ich kann nicht wenig dagegen sagen. Wenn jetzt ihr beide schon den Iten nehmt, dann würde ich an dieser Stelle glaube einfach den Giusto nehmen, auch wenn wir in den letzten Wochen fast ein bisschen zu wenig gewürdigt haben für seinen riesen Effort im Spiel gegen Lugano. Und zwar würde ich ihn einfach da jetzt nehmen, weil er einfach ja, seine Vorbereitung beim 1-2-1 einfach so geil macht. Und ich finde es irgendwie auch cool bei Winterthur, wie sie spielen einfach so ein bisschen sie spielen immer noch wie ein Challenge-League-Club, wo dann einfach Super-League-Clubs irgendwie nerven. Also für mich ist immer irgendwie, sie machen so 2-3 geile Aktionen pro Spiel, kratzen da immer ihre Pünktchen wieder weg. Und ja, und es geht einigermaßen auf. Und eben, ich würde auch sagen, die sind überhaupt noch nicht abgeschrieben, weil sie haben eben 1-2 Geniestreich immer drin pro Spiel. Und die Schuster ist da immer ja, ziemlich oft dafür verantwortlich. Darum, ja, von mir aus gesehen, wenn es nicht der Itten darf sein, dann die Schuster.
Ja, bei Itten stimme ich zu. Bedia muss man vielleicht auch noch ein bisschen in Betracht ziehen. Er holt eigentlich die 3 Punkte für Servet wieder mal. Was ja vorher jetzt doch 4-mal nicht haben können, 3 Punkte holen. Ja. Olli, es ist eigentlich alles gesagt.
Sehr gut. Ich glaube, Tipp, du hast noch 3. Ja, sorry, Toni, hast du noch etwas wollen?
Ganz ja, ich hätte den Moreira hättest nicht wollen nominieren, oder?
Für mich persönlich ist immer der da schon. Aber Moreira jetzt das mal leider nicht. Ja. Nächste Runde dann wieder.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist das Problem.
Beim nächsten
ja.
Podcast hätte ich sollen dabei sein, dann hätte ich ihn sicher genommen.
Aber gell, Tim, mit den nicht Frisuren bewerten. Das ist sekundär da.
Ja, Words, ja.
Hör da gewinnen in deiner Meinung, okay. Ja, gut, ja, kommen wir noch zu der
Geschmackssache.
Zu der zweiten Rubrik.
Dann wäre der Gnabry gewesen, aber ja.
Oh, sorry. genau, haben wir ja auch schon jetzt ein, zwei Mal gemacht, dass jemand für uns 3 Fragen vorbereitet. Für den anderen jetzt in dieser Situation kann ich eigentlich die 3 Fragen auch einfach allen in die Runde stellen und ihr könnt sie mir gerne beantworten. Aber vielleicht, damit wir es ein bisschen interessanter machen, fangen wir mit einem kleinen... Die erste Frage ist so eine Art ja, Wettbewerb und zwar geht es darum, dass ich gebe euch ein paar Informationen von einem Spieler, von einem Schweizer Spieler und der von euch, wo es zuerst erratet hat, von mir aus einfach reinschreien und der hat dann gewonnen. Ist das gut?
Alright.
Alright. Also, der Spieler, den wir suchen, ist 21, ist in Vevey im Kanton Waadt auf die Welt gekommen, ist schweiz-kamerunischer Doppelbürger, hat seine Karriere bei Servet angefangen, in der U17, U18 etc., ist dann von Southampton geholt worden.
Dort Alexander Jankiewicz.
Okay.
Ja, gut. Nicht schlecht, Toni. Nicht schlecht.
Maschine.
Ich habe jetzt auch nicht mal einen Backup-Spieler vorbereitet, und der Toni ist so schnell gewesen. Wow. Wie hast du jetzt das gewusst?
Schon Servet 21 und Southampton. Er hat ja einen Rekord aufgestellt, glaube ich, schon nach 90 Sekunden oder so rote bis im Debüt, Premier League-Debüt geholt. Das weiß ich noch. Direkt rot, das weiß ich noch. Aber er ist ein riesen Talent eigentlich. Schade,
dass er. Ja, und eben. Eigentlich hätte ich noch weiter sagen wollen, wie seine Karriere dann verlaufen ist. Er ist dann zu eBay gegangen. Genau. Für 500 Millionen haben sie einen Kult von Southampton. Dann aber schnell mal ausgelehnt worden. St. Gallen dort richtig geil gespielt unter dem Zeidler. Ja. eBay holt wieder zurück. Dort kommt er nicht zum Einsatz. Und jetzt spielt er ja, bei Thun. Sein ja. Marktwert ist auch wieder tiefer wie bei St. Gallen.
Aber Thun ist sehr interessant im Moment, das Projekt, das sie fahren, mit sehr vielen ehemaligen Super League-Spielern. Mit dem
Oberlin,
mit dem Marco Bürki und eben mit dem Jankiewicz und all denen. Ist eigentlich noch interessant und spannend zum Verfolgen.
Der ist ja noch absolut genug jung, um da nochmal seiner Karriere einen weiteren Schub zu geben mit 21. Das ist krass, ja, was er schon erlebt hat.
Total.
Aber es ist auch schwierig, die Rubrik zu gründen, wenn man so einen Gegner hat wie der Toni. Das ist auch wirklich schwierig.
Eigentlich können wir gerade auf Stumm bleiben.
Ja gut, dann machen wir eine zweite Frage, so ein bisschen eine Blümli-Frage, die so ein bisschen offen natürlich ist. Jetzt mit Ausnahme von euren Lieblingsverein, Stadion in der Schweiz, findet ihr am schönsten oder einfach, wo hat man die geilste Fußballerfahrung an einem Sonntagnachmittag mit einem Bier und vielleicht noch einer Wurst oder whatever. Toni?
Ja, also ich werde natürlich sagen, Basel-Fan, ja, okay, aber für mich ist das keine Frage. Objektiv gesehen, das beste Stadion von der Schweiz ist mit Abstand das Jockeli, also St. Jakob Park. Ästhetik aber, sage ich ganz, ganz ehrlich, Stade de Genève finde ich wunderschön. Wirklich schönes Stadion. Und
interessant.
Und der Letzi wäre eigentlich auch geil, aber der Letzi ist einfach nicht gemacht für Fußball. Also deswegen, für mich einfach der Letzi Grund muss man wieder aus dieser Diskussion nehmen. Aber was einfach Stadionatmosphären angeht, ganz klar das Jockeli, hundertprozentig. Und ja, ich könnte sagen, subjektiv, parteiisch, hin oder her, das ist...
Das würden wir doch bei dir nie sagen. Das würden wir doch bei dir nie sagen.
Ja, Tim?
Also beziehen wir uns nur auf die Schweiz?
Ja, nur auf die Schweiz.
Nur auf die Schweiz,
ja. Super League, Challenge League oder vielleicht hast du auch Promotion League, Lieblingsstadion, ich weiß es nicht.
Stadion ist wirklich schwierig, also das Lieblingsstadion gibt es nicht mehr. Kommt vielleicht wieder irgendwann. Hey, ich muss ehrlich sagen, ich finde eigentlich St. Gallen finde ich eigentlich immer von der Atmosphäre her immer gefühlt perfekte Größe, vorbildlich, was dort läuft. Und ja, das ist eigentlich St. Gallen. Aber ich finde jetzt, also da gibt es im Ausland schon besseres Zeug.
Ich finde die Frage auch noch schwierig, weil für mich ist es eigentlich sekundär das Stadion, sondern für mich ist es eigentlich wichtig, dass das Stadion einfach mal voll ist. Und das kommt so selten vor in der Schweiz. Und die letzten Jahre habe ich das eigentlich nur immer in Bern erlebt, dass irgendwie 30.000 Fans, also dass zumindest jeder Platz irgendwie gefüllt war. Ist eigentlich in den letzten Jahren nur irgendwie in Bern vorgekommen, eigentlich vor allem gegen Knüller, gegen die FC Basel. Ja, das ist für mich eigentlich die beste Atmosphäre eigentlich in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sein.
Ja, und darum auch St. Gallen, weil die fühlen sich ja jetzt eigentlich praktisch immer.
Ja, absolut. Aber man muss da natürlich auch die Komponenten mit einnehmen. Ist das jetzt einfach wegen dem Erfolg, den sie haben, oder nicht? Das ist natürlich später eine Rolle, wo ich definitiv der Meinung bin, also deiner Meinung, Tim, atmosphärentechnisch. Kibun Park ist sensationell, wirklich sensationell. Knapp 20.000 als Kapazität und immer mindestens 14.000, 15.000, also ist sehr gut, sehr gut.
Und unabhängig vom Erfolg kann man auch dazu sagen, wenn man jetzt irgendwie vom Mode Stadiongänger redet, bei St. Gallen spielt keine Rolle, ob es 8. sind oder 2. oder 1. Es ist, ja, Stadion-Zuschauerschnitt von 17.500 bei einer Stadt mit 75.000 Einwohnern ist schon nicht schlecht. Gut, danke für eure interessante Antwort. Merci, dass du die Regeln komplett missachtet hast, Toni. Aber jetzt noch zu der letzten Frage. Da ist eigentlich die Schmähgerichtung an Lilus, aber jetzt nach dieser Folge muss ich sagen, wäre es vielleicht noch fast interessanter, um sie am Toni zu stellen. Ich stelle sie euch beiden. Wir haben ja schon jetzt ein, zwei Mal so über Basler mögliche Abstiege irgendwie geredet, auch wenn das sehr hypothetisch ist in dieser Saison. Aber was wäre euch lieber mit dem FCB absteigen und dafür den Bernhard Häusler zurückbekommen? Und zwar, ja, den David Degen komplett ersetzen, ihn wieder voll als Stürler und dann nach ein, zwei Saisons wieder hochkommen. Oder weiter so mit dem David Degen so ein bisschen rumkücheln dafür. Linus, du hast gesagt, Abstieg wäre das Schlimmste. Darum stelle ich dir die Frage.
Ja, ich habe mir jetzt gerade noch mal überlegt, die Situation. Ich finde es irgendwie schwierig, das mir irgendwie vorzustellen auch. Aber ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie es jetzt aussehen würde, wenn ich ein Häusle wieder würde übernehmen würde. Weil die finanziellen Mittel müsste dann auch wieder extern irgendwo reinholen, wo er damals ja, Glück gehabt, wo er als Vizepräsident zum FCB gekommen ist, mit der Gigi Öri, wo damals fürs Finanzielle irgendwie zuständig war oder die finanziellen Mittel irgendeinem FCB gegeben hat. Das müsste sicherlich auch wieder auftreiben, weil sonst wäre das gar nicht möglich. Vor allem gerade in der aktuellen Situation. Ja, ich glaube darum vielleicht sogar eher die Variante 2. Und ja, müssen wir halt irgendwie mit dem leben. Dafür habe ich das Gefühl, dass die Explosion, wenn mal wieder der Erfolg wird kommen, umso grösser wird in Basel, weil man ist schon extrem verwöhnt in den letzten Jahren und es hat wahrscheinlich der ganze Fankultur wahrscheinlich eher geschadet gehabt, als es dann ja, etwas gebracht hätte, die dann eigentlich jetzt langfristig gesehen über die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Ja, also das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich, ganz ehrlich, ich sage Abstieg. Und zwar, so dumm es klingt, ein Neuanfang wäre gar nicht mal so schlecht. Man hat es ja es gibt eigentlich mehrere Beispiele. Ich bringe da sogar ein Beispiel von River Plate aus Argentinien, wo ja abgestiegen ist und Boca damit eigentlich
der einzige. Und Argentinien Verein doch noch. Gut.
Ja,
gut.
Nein.
Jetzt hast du schon lange nicht mehr gesagt, erst am Anfang mal Argentinien erwähnt, jetzt kommt es doch noch.
Nein, aber eben, ich finde, es ist ein valides Beispiel, weil River Plate als der Verein mit Boca Juniors in Argentinien ist auch mein Hassverein, River Plate. Hat einen Neuanfang gehabt mit dem Abstieg, sind zurückgekommen und sind einfach verstärkt gekommen. Und ein anderes Beispiel in der Schweiz ist Lausanne-Spach mit Investoren, die sogar fast glücklich gewesen sind, dass sie abgestiegen sind, damit sie das Projekt können entsprechend gut und neu lancieren. Und ich sage es mal so, man soll da nicht egoistisch denken, man soll da zum Wohl vom Verein denken. Und wenn der Neustart in dem Sinn sogar längerfristig etwas Besseres hinbringt, als einfach ständig Super League zu spielen, aber dann umschlottern und einen Grottenkick am Tag legen, dann würde ich definitiv mich für den Abstieg mit dem Bernhard Häusler auf die Seite stellen.
Gut, danke vielmals.
Das Problem ist auch, dass wir vor zwei Jahren schon einen Neuanfang hatten. Aber müssen wir halt nochmal einen Neuanfang machen, alle zwei Jahre.
Ja, aber die Neuanfänge sind ja nicht gerade super Neuanfang gewesen. Also wir sind eigentlich genau gleich geblieben wie noch beim ersten Neuanfang, oder? Wenn nicht schlecht.
Ja, ja. Ja, gut. Kommen wir langsam zum Ende, hätte ich gesagt. Also sind wir, glaube ich, bald bei einer Stunde angelangt. Ja, aber sehr, sehr spannend gewesen, mit zwei neuen Gästen, die wir begrüßen bei unserem Podcast, die bis dahin noch nicht da gewesen sind. Danke vielmals, dass ihr vorbeigeschaut habt und eure Expertise den Zuschauern übermittelt habt. Ist natürlich immer sehr spannend.
Gerne wieder. Das war geil gewesen. Danke, Jungs.
Danke neu, sehr rum gewesen.
Danke für die Einladung.
Auch wenn die Hälfte über Basel war, aber
am Schluss wieder
drauf. Ich bin überrascht, hast du kein einziges Mal Rekordmeister-Fan gehabt. Das ist sehr atypisch für einen GC-Fan.
Ja, weißt du, im Gegensatz zu dir bin ich hier am Chillen.
Über Fußball kann man nie chillen.
Ich muss einfach mal ein bisschen schauen bei dir, was du sagst, dich wieder ein bisschen auf die Bahn lenken. Das ist richtig, obwohl das Argentinien-Beispiel ist eigentlich nicht so weit hergeholt gewesen, muss ich ehrlich sagen. Dort bin ich zu früh reingerätscht. Aber ja, ich glaube, lassen wir das jetzt.
Das ist die Rivalität Deutschland gegen Argentinien. Das geht's, es braucht es.
Safe. Und ich gönne es dir, ja. Und ich gratuliere dir ja zu dem Weltmeistertitel, gell?
Hast du gemacht.
Also, ich muss dir ja dann noch was sagen dazu.
Ja, das scheint Insider-Informationen, gell? Genau. Also Leute, danke vielmals für die Einladung. Ist wirklich ganz cool gewesen.
Sehr gerne und vielleicht, hoffentlich bis bald. Vielleicht liefert ja GC bald mehr Gesprächsstoff. Man weiß es ja nie, wie es auch dort weitergeht in Zukunft. Dann bist du sicherlich wieder ein Kandidat, den man könnte einladen. Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis nächste Woche wieder. Macht's gut. Bye-bye.
Ciao.
Ciao zusammen, danke für mal.
Schöne, gute Woche.
Hakan! Das ist ein Rekord!
Ich denke, ich bin Profifußballer und bin da nicht zum Lieblingstischler.
Lass von mir hin! Respekt!
Ich habe fertig.